Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Mein Name ist Carsten Klude. Ich bin Chefvolkswirt bei MM Warburg & Co. in Hamburg und zuständig hier auch für die Vermögensverwaltung der Bank.
Andi Groß aus dem Studio des Börsenradio grüßt ganz herzlich nach Hamburg. Ja, Herr Klude, auf einmal fehlen 60 Milliarden Euro in Berlin und die Ampel reagiert mit einer Haushaltssperre. Boah, was heißt denn das jetzt? Wird jetzt kein Müll mehr abgeholt nach amerikanischem Shutdown-Vorbild? Was passiert jetzt?
Ja, ganz so dramatisch ist es nicht. Also die Bundesbediensteten werden weiter bezahlt und ich glaube, wir werden das im normalen Leben wahrscheinlich erst einmal gar nicht merken. Aber alle geplanten Ausgaben, also die man eigentlich schon so sich überlegt hat, wo man gesagt hat, ja Mensch, also da können wir zukünftig, also 2024 spätestens oder irgendwann im Januar oder im Februar Geld ausgeben, da ist erstmal der Riegel vorgeschoben worden von Herrn Lindner, weil natürlich jetzt erstmal alles unter Vorbehalt gestellt wird und man gucken muss, wo nimmt man das Geld her? Vor 60 Milliarden, das ist jetzt auch kein Pappenstiel. Also mal in Relation zu unserer Wirtschaftsleistung, so fast 1% oder 1,5%, das ist nicht so ganz ohne. Ne?
Ja, Sie haben die Frage aller Fragen gestellt. Wo kriegt man die Kohle her? Wie kann man die Löcher stopfen? Wie kommt man raus aus den Schulden? Peter Zwickert fragen?
Ja, also ich weiß gar nicht, ob der so gute Antworten haben wird. Also naheliegendste Faktor wäre natürlich wieder eine Haushaltsnotlage zu beschließen, wie man das jetzt in den vergangenen Jahren ja auch schon hatte mit der Corona-Pandemie und all den Dingen, die danach kamen. Gut, das Problem ist natürlich, Anfang 23 hat man gesagt, nö, Haushaltsnotlage ist beendet, brauchen wir nicht mehr diesen Klimmzug. Weiß also von daher gar nicht, ob das so einfach möglich wäre, rückwirkend sich quasi da jetzt nochmal wieder auf eine Haushaltsnotlage zu berufen. Ich glaube, der Vorteil wäre, man würde das schon hinbekommen können, weil dafür reicht eine einfache Mehrheit im Bundestag. Also das könnte die Koalition tatsächlich für sich beschließen. Grundsätzlich muss man natürlich eigentlich sich die Frage stellen, okay, diese Schuldenbremse, die es seit 2009 gibt, die da fest in unserem Grundgesetz verankert ist, die damals ja so ein bisschen aus der Angst heraus entstanden ist, okay, also unser Finanzsystem wackelt und die Staaten müssen jetzt alles finanzieren, angefangen von den Banken über Unternehmen etc. Das kann ja völlig ausufern. Daraufhin hatte man ja dann damals diese Schuldenbremse ins Grundgesetz aufgenommen. Die Frage ist, ob das tatsächlich eigentlich noch angemessen ist oder ob das eine so gute Idee ist. Weil Fakt ist natürlich, dass auch der Bund eine Menge Investitionsbedarf hat. Ich meine, das sehen wir ja allenthalben, wenn wir rausgucken. Also Schulen, Straßennetz, Schienennetz, all da ist ja in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten fast nichts gemacht worden. Und da wissen wir, da muss investiert werden. Und dann haben wir noch das große Thema Klimawende vor uns. Also wo soll das Geld letztendlich herkommen? Und da finde ich tatsächlich, sollte man sich die Frage stellen, ist die Schuldenbremse da tatsächlich noch ein sinnvolles Instrument? Zumal man ja auch sagen muss, wir halten uns hier immer schön an unsere europäischen Spielregeln. Also die Bundesrepublik hat eine Schuldenquote von knapp über 60% und damit stehen wir im europäischen Vergleich glänzend da. Der europäische Durchschnitt liegt eher bei 100%. Wir haben Länder wie Italien oder Griechenland, die bei 140-150% liegen. Wenn es mal zu einer Vergemeinschaftung von Schulden kommen sollte, und da gibt es ja den einen oder anderen, der das ja vielleicht für möglich hält, da muss man sagen, dann freuen sich alle anderen und wir haben so ein bisschen mit Zitronen gehandelt, weil dann wird unsere gute Bonität und unser niedriger Schuldenstand, den können wir gar nicht nutzen, sondern den nutzen andere dann für uns. Also insofern finde ich das Thema Schuldenbremse eines, worüber die Politik tatsächlich nachdenken sollte. Man braucht dafür aber eben eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und da muss die Union dann eben mitmachen. Ne?
Das klingt auch wieder so, doch wieder nach amerikanischem Vorbild, nach einem Politikum.
Es ist definitiv ein Politikum, weil wenn das nicht kommt, dann bedeutet das letztendlich Umverteilung im Bundeshaushalt oder Steuererhöhung. Ich meine, das könnte man natürlich auch noch in Erwägung ziehen, dass man sagt, okay, wenn ich meine Ausgaben nicht reduzieren kann oder möchte, dann müssen halt die Einnahmen dann gesteigert werden. Was weiß ich, Mehrwertsteuererhöhung, Einkommensteuererhöhung, Vermögensteuer, Erbschaftssteuer, all diese schönen Dinge, die ja auch häufig diskutiert werden, die könnten dann natürlich mal wieder in die politische Diskussion einfließen. Ich glaube, das würde der Wähler insgesamt auch nicht so wirklich witzig finden. Mhm.
Aber Sie haben mit der Vergemeinschaftung der Schulden natürlich jetzt ein Stichwort gebracht, was auch ein weites Diskussionsfeld dann wieder öffnen kann. Das ploppt ja immer wieder hoch, ist vielleicht jetzt aus den Medien wieder verschwunden gewesen. Aber ist ganz klar, es gibt Länder, die das wollen, die dann auch profitieren würden. Und andere Länder, Sie hatten jetzt Deutschland ausgeführt mit der Verschuldung von nur in Anführungszeichen 60%, die natürlich strikt dagegen sind. Aber an diesem Thema wird natürlich immer wieder geknabbert. Und die Erfahrung zeigt, wenn lang genug geknabbert wird, dann kommt das irgendwann.
Ja, definitiv. Ich sag mal, in der nächsten großen Krise, die Europa und die Eurozone treffen wird, und klar, die haben wir jetzt vielleicht nicht unbedingt in den nächsten Monaten und hoffentlich auch nicht in den nächsten ein oder zwei Jahren auszustehen, aber irgendwann wird es mal wieder eine heftige Krise geben. Und spätestens dann wird diese Diskussion auch wieder aufs Neue geführt werden. Ich meine, das haben wir während der Corona-Pandemie gesehen. Und wir haben ja mit den europäischen Programmen ja auch schon einen Trend zur Vergemeinschaftung, muss man ja sagen. Das ist sicherlich noch nicht jetzt so ganz hochoffiziell, aber ich sag mal, in diese Richtung geht es schon. Und wie gesagt, da brauchen wir nur auf die nächste große Krise zu warten und dann werden wir den nächsten Schritt machen. Und dann finde ich, okay, dann ist man eigentlich ja seines eigenen Glückes Schmied, dann sollten wir unsere Kapazitäten und unsere Möglichkeiten erst einmal auch vielleicht für uns nutzen.
Was bedeutet jetzt die Situation für das Spiel mit den Staatsanleihen, gerade für die deutschen Staatsanleihen? Sind sie dadurch zunächst einmal gestärkt?
Die aktuellen Auswirkungen sind eigentlich sehr, sehr gering. Das haben wir jetzt auch in den letzten Tagen gesehen. Also es gab jetzt ja keine Verwerfung am Anleihemarkt. Im Gegenteil, die Renditen sind tendenziell sogar ein bisschen weiter gesunken. Ich glaube, das hat jetzt aber wenig damit zu tun, dass man sagt, naja gut, also Deutschland, wir dürfen jetzt weniger Verschuldung aufnehmen. Insofern eine Garantie für die auch zukünftige Solidität des Bundeshaushalts. Ich glaube, damit hat das definitiv nichts zu tun. Das hat eher etwas damit zu tun, dass man auf die Europäische Zentralbank blickt und sagt, okay, wohin geht eigentlich die Reise bei den Leitzinsen, bei der Geldpolitik? Was passiert drüben über dem großen Teich, wenn wir in die USA schauen? Da muss man sagen, ehrlicherweise werden da die Kurse gemacht. Und zwar nicht nur für die Aktien, in erster Linie sicherlich bei den Aktienmärkten, aber auch bei den Anleihemärkten. Also da führen wir nur ein ganz, ganz bedingtes Eigenleben, sondern da müssen wir gucken, was passiert eigentlich in den USA. Da werden die Trends gemacht.
Jetzt habe ich den Chefvolkswirten von MM Warburg lange nur gequält als ja quasi Haushaltspolitiker und Haushaltsexperten, wie man Löcher stopft oder auch nicht. Jetzt mal doch wieder zu dem Volkswirten. Also diese weltweite Staatsverschuldung, das ist ja nicht neu, aber sie wird immer größer. Was hat denn das für Folgen? Bekommen die Volkswirte dieser Welt dann noch mehr graue Haare, Herr Klude?
Oh, das ist jetzt aber eine ganz gemeine Anspielung, weil Sie mich ja sehen können, die Hörer zum Glück nicht, aber also meine grauen Haare und ich glaube, die der meisten Volkswirte und Volkswirtinnen haben, glaube ich, jetzt nichts mit den Staatsschulden zu tun, sondern es ist einfach der normale Alterungsprozess, dem wir unterliegen. Und ganz ehrlich, das Thema Staatsschulden, ja, in absoluter Höhe werden die auch weiter zunehmen. Dann hört man immer wieder das irgendwann, ja, irgendwann ist das doch alles gar nicht nachhaltig mehr und finanzierbar und dann kommt der große Crash und dann brauchen wir einen Währungsschnitt und fangen alle wieder bei Null an. Nein, ich glaube, so ist es nicht. Letztendlich, und das ist ja auch die sinnvolle Größe, deswegen unterhalten wir uns ja auch immer über Schuldenquoten und wenig eigentlich über die absolute Schuldenhöhe, sondern wir müssen immer gucken, wie ist eigentlich die Verschuldung in Relation zu der Wirtschaftsleistung, die erbracht wird. Weil aus der Wirtschaftsleistung kann ich natürlich die Schulden bedienen. Da kann ich die Zinsen, die ich zahlen muss, erbringen. Und ich kann die Schulden, die ich gemacht habe, auch wieder zurückzahlen. Und ich sage mal, wir sind in einer wachstumsorientierten Welt. Das heißt also, im Normalfall gibt es ein positives wirtschaftliches Wachstum. Und das ermöglicht dann natürlich auch eine höhere Schuldenaufnahme. Wenn Sie als Bürger zur Bank gehen, wird die Bank ja auch immer einen Einkommensnachweis von Ihnen verlangen. Und je nachdem, ob Sie jetzt ein Monatseinkommen von 2.000 Euro haben oder von 5.000 Euro, wird sich daran letztendlich auch Ihre Kreditwürdigkeit und die Höhe des Kredites bemessen, die Sie bekommen. Und so ist es mit der Staatsverschuldung letztendlich auch. Und die absolute Höhe hängt immer auch von der wirtschaftlichen Aktivität und von der Wirtschaftskraft des Staates ab. Insofern ist eigentlich die interessantere Frage dann immer, okay, wenn ich mir mal anschaue, die sogenannten Zinslasten, also was muss ich als Finanzminister, also was muss beispielsweise Herr Lindner jedes Jahr an Zinsen bezahlen, in Relation auch wieder meinetwegen zu den Steuereinnahmen oder eben auch zur Wirtschaftsleistung. Und da muss man sagen, hat der Staat natürlich sehr, sehr stark von der Niedrigzinsphase der letzten 7, 8 Jahre profitiert. Also die Zinslasten hier bei uns in Deutschland, aber auch in den meisten anderen Ländern sind trotz immer höherer Schuldenstände in den vergangenen Jahren gesunken. Das heißt, es wurde immer einfacher. Der Finanzminister hat eigentlich relativ gesehen immer weniger Zinsen bezahlt und hatte mehr Geld für andere Ausgaben dann eben auch zur Verfügung. Das hat sich jetzt mit der Zinswende der vergangenen 1,5 Jahre oder fast 2 Jahre natürlich wieder ein bisschen geändert. Es wird wieder teurer und es wird wieder schwieriger oder man muss wieder mehr Zinsen bezahlen. Aber ich sag mal, da es ja so aussieht, als ob wir vielleicht am Ende des Zinserhöhungszykluses schon angekommen sind und perspektivisch gesehen über die nächsten 12, 24, 36 Monate vielleicht die Zinsen auch wieder sinken, glaube ich nicht, dass das jetzt ein gravierendes Problem werden wird.
Ich frage für einen Freund, wie groß ist denn der Schuldenstand der einzelnen Länder oder weltweit? Was haben wir da für Zahlen?
Wenn wir mal nach Europa gucken, absolut gesehen, die höchsten Schulden hat Frankreich, 2,8 Billionen Euro. Italien, das liegt knapp dahinter, 2,5, 2,6 Billionen. hier in Deutschland auch mehr als 2 Billionen Euro Schulden. Das sind natürlich schon wirklich heftige Summen, über die wir da sprechen. Ne? Aber wie gesagt, in Relation zur wirtschaftlichen Leistung. Und die wirtschaftliche Leistung ist deswegen wichtig, weil darauf basieren dann wieder die Steuereinnahmen. Da muss man sagen, hat natürlich auch der Staat in den vergangenen 2 Jahren, insbesondere natürlich auch von der hohen Inflation, profitiert. Nicht umsonst sagen wir immer, die Schulden werden weginflationiert. Hohe Inflationsraten sind gut für Schuldner und schlecht für den Sparer. Gut für Schuldner, weil natürlich die Relation kleiner wird, die Bezugsgröße, ne? Also Schulden in Relation zur Wirtschaftsleistung. Beides sind nominale Größen. Und wenn die Inflation bei 5 oder 6% liegt und ein reales Wachstum von 2% noch dazukommt, dann haben wir halt eine nominale Wirtschaftsleistung, die um 7 oder 8% ansteigt. Deswegen sind beispielsweise die Schuldenquoten in den vergangenen 2 Jahren in den meisten Ländern gesunken und zum Teil auch deutlich gesunken. Ganz aktuell beispielsweise, Meldung vom Ende der vergangenen Woche, hat Moody's ja beispielsweise das Rating von Italien, das AAA- zwar bestätigt, aber den Ausblick immerhin von negativ auf stabil angehoben. Und dasselbe für Portugal auch gemacht. Also da sieht man, wo gucken auch die Ratingagenturen drauf. Ne? Und da kommt genau dieser Mechanismus eben dann zustande, dass man sagt, okay, die hohe Inflation hilft letztendlich den Staaten auf diese Weise schon, weil damit auch eben höhere Steuereinnahmen dann wieder verbunden sind.
Interessante Zusammenhänge. Jetzt nochmal ganz kurz das Thema Zinsen. Also eine Rezession scheint ja wohl nicht zu kommen. Schlimmstenfalls ein Rezessionchen, hatte ich die Tage gehört. Und in dem Zusammenhang dann auch schon die Hoffnung, die auch sehr fest verankert war bei dem Experten, der gesagt hat, ja, Zinsen könnten dann schon sinken und zwar deutlich sinken Mitte des Jahres 2024. Dann würde ja 2024 ein gutes Aktienjahr werden. Von Ihnen hatte ich jetzt anderen Zeithorizont gehört. Aber wie wird denn 2024, was die Aktien angeht?
Ja, ich würde das prinzipiell ähnlich einschätzen. Ich glaube auch, dass für die Aktienmärkte die Zinsentwicklung natürlich eine ganz, ganz entscheidende Rolle spielt. Erinnern wir uns an das Gruseljahr 2022 zurück. Da hatten wir natürlich den Krieg, da hatten wir die Energiekrise, aber wir hatten auch deutlich steigende Zinsen. Und das ist insbesondere den Technologiewerten und den Technologieunternehmen nicht gut gekommen. Und dieses Jahr mit vergleichsweise ja auch einer ja nur verhaltenen positiven wirtschaftlichen Entwicklung, aber der Erwartung Zinswende konnten gerade die Unternehmen, die im letzten Jahr besonders schlecht performen, dieses Jahr auch wieder deutlich aufholen. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass sich genau diese Entwicklung auch 2024 so fortsetzen wird. Wie gesagt, dazu muss aber natürlich die Inflation runterkommen. Ich bin auch tatsächlich auch optimistisch und auch optimistischer als die Notenbanken. Ich glaube, die sehen das Inflationsthema noch zu skeptisch. Vielleicht machen sie das auch ein bisschen mit Absicht, so nach dem Motto, naja, wir wollen uns nicht nachsagen lassen, hier immer die Inflation immer nur zu tief einzuschätzen. Also insofern macht man das vielleicht tatsächlich auch so ein bisschen, um sich da zu schützen, falls dann doch wieder eine Überraschung kommt. Aber prinzipiell, wir haben wenig Wachstum, also keinen großen Nachfrageschub. Das spricht eigentlich schon mal für nachlassende Inflationsraten. Und wir haben auch immer noch vergleichsweise hohe Basen und Basiseffekte. Also wenn ich mir beispielsweise anschaue, die Nahrungsmittelpreise hier bei uns in der Eurozone, die liegen immer noch 7,5% über dem Vorjahresniveau. In den letzten Monaten hat sich bei den Preisen aber nur noch ganz wenig etwas getan. Und wenn sich das fortsetzt, wovon ich ausgehe, dann sind wir im Frühjahr bei ungefähr 2,5% Nahrungsmittelpreisinflation. Und dann geht auch die Gesamtinflation natürlich deutlich runter. Also lange Rede, kurzer Sinn. Das ermöglicht dann oder das gibt natürlich dann den Spielraum für die Notenbanken tatsächlich dann auch mit den Zinsen wieder runterzugehen und die restriktive Geldpolitik, und die haben wir im Moment auch wieder zu beenden.
Gretchenfrage natürlich an Carsten Klude, der nicht nur der Chefvolkswirt ist von MM Warburg, sondern auch verantwortlich für die Vermögensverwaltung im Hause. Was bedeutet das für Ihre Anlagestrategie?
Wir hatten die Aktienquote zuletzt aufgestockt. Das heißt also, wir fahren mit einer hohen Aktienquote. Und das werden wir auch vor dem Szenario, das ich Ihnen hier gerade geschildert habe, beibehalten. Eben weil wir schon glauben, dass DAX, Stocks und S&P 500, die jetzt natürlich im November in den vergangenen 3 Wochen schon eine ordentliche Rallye hingelegt haben, aber dass da durchaus noch weiteres Potenzial vorhanden ist. Und dementsprechend würden wir das natürlich auch gerne mitnehmen wollen. Also insgesamt, wir haben einen positiven Ausblick für die Aktienmärkte für das kommende Jahr. Das wird nicht immer wie am Lineal gezogen verlaufen, aber ich glaube, mit einer langfristigen Anlagestrategie, die auf Aktien setzt, kann man auch 2024 da eine gute Entwicklung erwarten und auch erzielen.
Dankeschön für dieses Update aus dem Hause im Warburg. Carsten Klude, der Chefvolkswirt. Danke nach Hamburg.
Vielen Dank, Herr Groß. Bis bald.
Börsenradio Network AG.